Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Gemeinde, zwei Mönche in einem Kloster, recht fromme Brüder sind es, aber sie haben beide ein gemeinsames Laster. Sie rauchen gerne mal eine. Da geht der eine zum Abt und fragt: Vater, darf ich eigentlich auch beim Beten rauchen? Der Abt ist entsetzt. Bist du verrückt? Also, mein Sohn, das Beten ist eine heilige Sache. Das gehört sich nicht, beim Beten rauchen. Einige Zeit später trifft er seinen Mönchskollegen, wie er im Kreuzgang während seiner Gebetszeit genüsslich eine qualmt. Hey, das darfst du doch nicht, sagt er. Darauf der andere: Doch, der Abt hat es mir erlaubt. Hä? Wieso das? Ich hab doch auch gefragt. Weißt du, mein Bruder, darf man beim Beten rauchen? Da hast du völlig falsch gefragt. Ich habe gefragt, darf ich beim Rauchen beten? Da hat der Abt geantwortet: Selbstverständlich, mein Lieber, beten darf man, ja soll man, bei allem, was man tut. Beten darf man, ja soll man, bei allem, was man tut. Diese Antwort hat was. Bei allem, was wir den Tag über tun, im Gebet mit Gott verbunden sein, ist es vielleicht das, was Paulus meint, wenn er sagt: Haltet an am Gebet, seid beständig im Gebet. Was ist das Gebet? Wie passen Gebet und Arbeit zusammen? Und was kann dieser alte, mittelalterliche Wahlspruch Ora et Labora, den Sie bestimmt alle mal gehört haben oder kennen, was kann der für unsere heutige Zeit bedeuten? Ora et Labora, bete und arbeite. Eine ganz alte Geschichte der Bibel. Sie kann uns dabei leiten. Es ist der Bericht über eine Führungskraft, über einen Politiker, einen Menschen in einer absoluten Top-Position im Staat, ein erfolgreicher Minister, also einer, der vielleicht sogar das Arbeitspensum einer 70- oder 80-Stunden-Woche zu bewältigen hatte. Es ist die Geschichte von Daniel. Wir hören als Predigttext aus dem 6. Kapitel vom Buch Daniel, und wem es möglich ist, den bitte ich aufzustehen aus Respekt vor Gott und seinem Wort. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, das babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, was gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, so dass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Herr, nun segne du dein Wort an uns. Amen. Soweit diese Geschichte, die man vielleicht aus Kinderbibeln kennt oder aus dem Kindergottesdienst, und viele wissen, wie die Geschichte weitergeht. Daniel wird also da angeschwärzt beim König, wird tatsächlich verhaftet und er kommt in die Löwengrube, wo er allerdings wunderbar bewahrt wird. Aber worauf es mir heute Morgen ankommt, ist nicht die Raubtierfütterung. Vielmehr ist Daniel ein gutes Beispiel für Bete und Arbeite. Ora et labora. Es ist schon wirklich erstaunlich, welch hohe Priorität das Gebet für diesen Daniel hat. Es ist für ihn so wichtig, dass er dafür sein Leben aufs Spiel setzt. Und angenommen, der König Darius hätte dann nicht sofort das Urteil vollstrecken lassen, sondern erstmal einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, dann hätte dieser Untersuchungsausschuss diesen Fall gründlich analysiert. Und dabei wären dann immer wieder diese klassischen W-Fragen zum Einsatz gekommen. Warum, wie, wohin, was, wozu, wo, wie oft? Und ich möchte heute mal so ein paar dieser W-Fragen aufgreifen und diesem Fall nachspüren, diesem Fall beten. Und dabei vor allem und in der Hauptsache dieser W-Frage, warum nachgehen? Warum beten? Und das ist das Erste und das ist das, was heute so im Zentrum unseres Nachdenkens stehen soll. Beten, warum? Vielleicht denken Sie, komische Frage in der Kirche. Warum beten? Naja, darüber denkt man doch gar nicht nach. Das ist halt so. Das gehört doch einfach dazu zum Glauben. Aber wenn man nachdenkt, dann fallen einem da schon Fragen ein. Warum eigentlich beten, wenn Gott ohnehin schon alles weiß? Warum eigentlich beten, wenn so oft Gebet nicht erhört wird? Weil Gottes Plan ein anderer ist, den wir nicht verstehen können. Warum eigentlich beten, wenn in unserer Zeit so viel Arbeit da ist, so viel Stress und wenn man eigentlich gar keine Zeit für das Gebet hat, weil in dieser Zeit Arbeit liegen bleibt? Ich denke, es ist schon lohnend und auch ermutigend, darüber nachzudenken, beten, warum? Beten, weil es eine Kraftquelle ist. Eins ist ganz deutlich und gerade in unserer Zeit nicht zu übersehen. Wer sich nur von der Arbeit treiben lässt, wer im Hamsterrad der Arbeit und des Stresses hetzt und gefangen ist, wer keine Zeiten zum Innehalten und zur Besinnung findet, der geht kaputt. Und das kann jeder psychologische Psychotherapeut bestätigen, bei dem die Leute Schlange stehen. Wartezeiten ohne Ende, weil Leute kaputt sind, ausgebrannt, Burnout. Die Arbeitswelt ist so hart, sie macht uns kaputt. Der Dichter Eugen Roth, der hat es so schön auf den Punkt gebracht. Ein Mensch sagt und ist stolz darauf, ich gehe in meiner Arbeit auf. Doch bald darauf, nicht ganz so munter, geht er in seiner Arbeit unter. So soll es nicht sein. Aber was hat das Gebet damit zu tun? Nun, einer, der wahrlich auch viel Stress hatte, so wie Daniel in seinem Job, in seiner Führungsposition, einer, dem es in vielen Punkten ähnlich ging, war Martin Luther. Nächstes Jahr das große Luther-Jubiläum, da werden wir ihn sicher auch noch viel tiefer kennenlernen. Aber interessant ist, dass bei all seiner Arbeit, die er hatte, das Gebet seine Kraftquelle war, sein Ruhepol, der Grund auch für seine Gelassenheit, die er immer wieder an den Tag legte. Und so sagte er gelegentlich, und das finde ich sehr tiefsinnig, heute habe ich viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Heute habe ich viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Und so machte das Gebet ihn frei, auch mal dringende Arbeiten, auch mal liegen zu lassen, wenn er merkte, dass die Arbeit ihn aufzufressen drohte. Einmal schrieb er seiner Frau Katharina: Liebe Katharina, nach einem langen, arbeitsreichen Tag sitze ich nun bei einem Maß Bier und denke mir, der liebe Gott wird es schon machen. Diese gesunde Gelassenheit, die wurzelt im Gebet, weil er diese Verbindung zu Gott hatte und das eine Kraftquelle für sein Leben war. Und Luther betet eben gerade, wenn er Stress hat. Dann, wenn man normalerweise sagen würde, oh, da habe ich jetzt aber jetzt keine Zeit fürs Gebet. Aber gerade dann, und er weiß, damit gewinnt er sogar noch Zeit, denn wer betet, bekommt Abstand zu den Dingen, sieht sie mit anderen Augen. Und dann erkennt man vielleicht auch, was zu tun und was zu lassen ist. Und wir erkennen, wie viele von des Tages Mühen es eigentlich gar nicht verdient haben, so wichtig genommen zu werden. Ich wünsche mir, dass das Gebet auch für unsere Gemeinde diese Kraftquelle ist. Ich finde das Bild sehr schön mit dem Vorglühen, wie beim Dieselmotor. Erstmal Vorglühen ist ja nun heute nicht mehr so, aber früher, das ist wichtig, sonst geht der Motor kaputt. Beten, weil es eine Kraftquelle ist. Beten warum? Nun, beten auch, weil es Ausdruck einer Liebesbeziehung ist. Schauen wir zurück auf Daniel und da sehen wir, dass er seinen Glauben als Liebesbeziehung zu Gott betet und lebt. Er lebt seinen Glauben, ja, er betet seinen Glauben als Liebesbeziehung. Woran erkennen wir das? Nun, wer sich ein wenig mal im Buch Daniel umschaut, der kommt zu Daniel 9 und dort finden wir ein großes, ein gewaltiges, ein langes Gebet von Daniel. Ein Gebet, in dem Daniel immer wieder Gottes Güte und Barmherzigkeit und auch die Vergebung Gottes preist. Dort heißt es etwa, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merk auf. Das ist eine Liebesbeziehung. Er vertraut Gott und umgekehrt, er liebt nicht nur Gott, sondern er weiß sich auch von Gott geliebt. Ein paar Verse weiter können wir da in diesem wunderbaren Gebet lesen, dass er dann im Gebet eigentlich so eine Art Vision bekommt. Er sieht den Engel Gabriel, wie er zu ihm kommt. Und dann berichtet er davon, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog dieser Mann Gabriel, den ich zuvor in einer Vision gesehen hatte, an mich heran. Er unterwies mich und redete mit mir und sprach: Daniel, ich komme, um dir's kundzutun, du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort. Du bist von Gott geliebt? So ein kurzer Satz und so prägnant. Manche Konfirmanden suchen sich genau diesen Satz aus als Konfirmationsspruch. Du bist von Gott geliebt. Und dann ist das eben so, jede Liebesbeziehung, die lebt doch vom Gespräch, von der Kommunikation, dass wir miteinander reden. Und so ist auch die Liebesbeziehung zu Gott. Sie bleibt nur frisch, wenn sie durchs Gespräch mit Gott gepflegt wird. Und das Bibellesen gehört auch dazu, wenn der Engel Gabriel dem Daniel sagt: Merke auf das Wort. Dann ist das Wort Gottes für uns, die Bibel, dass wir darauf achten. Beten und Bibel gehören zusammen und beides kann unsere Liebe zu Gott stärken. Und wir dürfen dadurch erfahren, du bist geliebt von Gott. Beten also, weil es ein Ausdruck der Liebesbeziehung mit Gott ist. Beten auch, weil Gott es uns selbst geboten hat. Die Bibel ist voll von Aufforderungen, Gott anzurufen. Und Martin Luther weist auf ein tiefes Geheimnis des Betens hin. Und er weist darauf gerade, dass Gott es uns befiehlt, dass Gott es uns aufträgt. Das gibt dem Gebet eine besondere Würde. Denn er fragt, wenn wir also nur aus eigener Idee heraus und aus eigenem Bedürfnis beten würden, dann könnten leicht Zweifel kommen. Bin ich denn überhaupt würdig genug? Wird Gott mich denn hören? Oder, ach, wenn ich nicht bete, es gibt doch genug andere, die beten. Aber weil Gott es selber geboten hat, betet. Deswegen sind wir bevollmächtigt zum Gebet. Deswegen dürfen wir beten und es kommt da überhaupt nicht drauf an, wie wir uns gerade fühlen, ob wir gut drauf sind oder nicht, ob uns gerade nach Beten zumute ist oder nicht. Nein, wir dürfen beten, weil Gott uns dazu beauftragt hat. Er hat es uns geboten. Das verleiht dem Gebet eine ungeheure Würde. Wenn wir beten, dann ist das nicht einfach nur aus Lust und Laune, sondern wenn wir beten, gehorchen wir Gott. Beten auch, weil es Verheißung hat. Ja, Gott verspricht, Gebet zu erhören. Und er verheißt: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Oder bittet, so wird euch gegeben. Ich weiß, hier liegt ein großes Problem. Was ist, wenn unser Gebet nicht erhört wird? Was ist, wenn man betet und jemand ist lange krank und man sieht keine Veränderung zum Guten? Der bekannte China-Missionar Hudson Taylor hat mal gesagt, für sich persönlich, er hat die Erfahrung gemacht, wenn Gott meine Gebete nicht so erhört, wie ich es mir wünsche, dann so, wie es besser für mich ist. Aber auch dann können wir Gott nicht verstehen, denn wir können ja gar nicht erkennen, was Gottes Plan für uns ist und was besser für uns ist. Manchmal vielleicht, dass Gott sich dafür entscheidet, uns zu sich zu holen. Wenn ein Mensch stirbt, wir können Gottes Plan nicht erkennen. Und so schmerzhaft es für Angehörige sein mag, Gott macht keine Fehler. Aber das dürfen wir. Wir dürfen auch klagen. Wir dürfen das Gott auch sagen und können Gott sagen: Gott, ich verstehe dich einfach nicht. Was soll das jetzt? Und Gott hat Verheißung gegeben dem Gebet. Ich will dich hören. Also beten, weil es Verheißung hat. Und Gebet schließlich. Gebet ist ein Ausdruck des Vertrauens. Denn Gebet zeigt, dass ich ganz auf Gott angewiesen bin. Das ist ja Glaube, Vertrauen haben. Für Gott ist nichts zu groß und nichts zu klein. Wir dürfen auch mit den alltäglichen Dingen des Lebens, etwa aus der Berufswelt, etwa aus unserer Arbeit oder aus unserer Familie, dürfen wir zu ihm kommen. In den Schaumburger Nachrichten ist ja immer diese Cartoon von Rabenau. Viele, die diese Zeitung lesen, kennen das. Und einmal stand da auch was ganz Nettes. Da sah man also diese Figur im Bett liegen und beten. Und er betet dort: Lieber Gott, ich bete jetzt nicht für mich. Ich bete für meine Mutter. Könntest du bitte machen, dass sie eine wunderschöne Schwiegertochter bekommt? Warum nicht? Wir dürfen Gott um alles bitten. Im Gebet zeigt sich Vertrauen. Daniel hatte dieses Vertrauen, aber das hatte er nicht aus sich selbst heraus, sondern wenn wir den Text lesen, es ist da eine Bemerkung, die wirklich interessant ist und die man auch schnell missverstehen kann. Hier steht in Vers 4, Daniel übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Und wenn man das so liest, denkt man, Mensch, der war besonders intelligent. Wer weiß, was der für ein IQ hatte. Nein, das ist hier überhaupt nicht gemeint. Und es war auch kein überragender Geist, sondern im Hebräischen oder hier im Aramäischen steht, es war ein besonderer Geist in ihm. Ein außergewöhnlicher. Man könnte auch sagen, ein übernatürlicher Geist. Und wenn wir die Bibel als Ganzes sehen, dann wissen wir, was das für ein Geist war. Das war der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Daniel erfüllt hat, der ihm dieses Vertrauen geschenkt hat und der es auch bewirkt hat, dass man das spüren konnte. Denn er war auch in seinem Beruf treu. Er war pflichtbewusst. Er hat sich eingesetzt für seinen Arbeitgeber, den Darius. Er hat wirklich das gegeben, was er geben konnte. Und darin konnten die anderen spüren, der hat was Besonderes. Gottes Geist wirkt auch in unser Berufsleben hinein. Also das Gebet, das zeigt, dass wir zu Gott Vertrauen haben können. Nun haben wir wirklich viele Punkte schon überlegt, warum beten, warum. Aber dennoch noch kurz ein paar andere W-Fragen, die sich anschließen. Beten wie? Was auffällt ist, der liebe Daniel hat ein festes Ritual sich angewöhnt, eine feste Gewohnheit. Regelmäßig betet er und daran kann auch dieses Gebot des Königs nichts ändern. Man könnte ja fragen, Mensch, wieso hat er denn nicht einfach heimlich gebetet? Wieso hat er denn nicht einfach nur in seinem Herzen gebetet? Natürlich hört Gott auch das, was wir im Stillen ihm sagen. Warum musste er das denn so am offenen Fenster machen und dann auch noch laut? Nun, Daniel hatte für sein Gebet diese feste Gewohnheit entwickelt, erstens, dass er regelmäßig gebetet hat und eben dann am offenen Fenster nach Jerusalem. Dreimal am Tag, so lesen wir, morgens, mittags und abends, hält er in seinem Tagwerk inne und betet. Natürlich darüber hinaus auch, so wie Jochen Blinke das gesagt hat, manchmal auch so mittendrin im Arbeitsgeschehen, ein Stoßseufzer oder ein Dank. Aber dreimal nimmt er sich besonders Zeit, morgens, mittags, abends. Und er hatte sich zur festen Angewohnheit gemacht, regelmäßig. Das bewahrte ihn davor, eben das Gebet davon abhängig zu machen, wie er gerade so drauf ist. Also Gott, nee, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock zu beten, habe keine Lust dazu. Sicher, das kann und darf es auch mal geben. Aber es ist eine Hilfe, wenn wir uns feste Angewohnheiten zur Gewohnheit machen. Regelmäßig. Jemand hat mal gesagt, was nicht regelmäßig geschieht, geschieht in der Regel mäßig. Was nicht regelmäßig geschieht, geschieht in der Regel mäßig. Und es ist gut, im Tageslauf innezuhalten. Warum nicht morgens, mittags, abends? So ist das Geläut unserer Glocken seit Hunderten von Jahren gibt es die Gebetsglocke morgens um 8 bei uns, woanders schon um 7. Hohenhorster wollen vielleicht ein bisschen länger schlafen. Jedenfalls jeden Morgen um 8 läuten die Glocken und um 12 und um 6. Und sie ermutigen uns, morgens den Tag in Gottes Hand zu legen, ihn zu bitten und ihm alles anzubefehlen, was uns an diesem Tag Sorgen macht. So wie wir es im Interview gehört haben, dieses Vorbeginn des Tages. Bete und arbeite, die Reihenfolge ist doch nicht zufällig. Und dann mittags, mitten im Stress und Trubel des Alltags innezuhalten. Und abends das, was vielleicht an Versagen da war, meine Fehler und Versäumnisse, Gott zu bringen, ihn um Vergebung zu bitten. Beten wie? Das können wir von Daniel lernen. Beten wohin? Nun, auch das ist ein wichtiger Punkt. Wohin beten wir denn? Gebet ist kein Selbstgespräch. Wir beten nicht in unsere Seele einfach nur hinein. Und das unterscheidet das Gebet auch so fundamental von all diesen esoterischen und oft fernöstlichen Meditationsweisen, wo die Menschen in sich selber hineinschauen und dort eine Stille, eine Leere finden wollen. Sicherlich, das kann uns vorübergehend auch beruhigen. Auch das kann uns durchaus Kraft geben, mag sein, aber es ist überhaupt nicht das, um was es beim Gebet geht. Beim Gebet geht es darum, dass wir uns eben nicht in uns hineinversenken, sondern auf Gott hin ausrichten, auf ein Gegenüber, was wirklich da ist. Und dies andere, das kann sogar gefährlich sein. Es gibt in diesem esoterischen Bereich auch viel Okkultes, wo dann in dieses Vakuum, in diese Leere des Herzens andere Mächte eindringen. Nein, dann lieber beten zu Gott, der uns hört. Der lebendige Gott. Gebet ist keine Selbstmeditation, kein Selbstgespräch. Offene Fenster nach Jerusalem. Warum betet denn Daniel nicht mit einem Dachfenster gen Himmel? Ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiges Detail. Er betet, er sitzt da in Babylon und betet Richtung Jerusalem. Gott ist doch überall. Gott ist doch in Babylon. Ja, warum nach Jerusalem? Weil Daniel weiß, dort hat Gott sich offenbart seinem Volk. Und weil Daniel weiß, Gott ist eben nicht nur irgendwo im Himmel, sondern Gott kommt in Raum und Zeit. Gott kommt in unsere Welt, Gott kommt in unsere Geschichte, Gott kommt in unser Leben. Und für uns als Christen ist Jerusalem der Ort, wo Gott in Jesus Christus gekommen ist und sein Leben gegeben hat, am Kreuz. Und wenn wir dieses lesen, Daniel betet nach Jerusalem gerichtet durchs offene Fenster, dann bedeutet das, zu diesem Gott wollen wir beten, der in die Geschichte gekommen ist, auf diese Erde, nämlich zu Jesus Christus wollen wir beten, dem Sohn Gottes, der uns so liebt, der für uns da ist und mit uns geht, auch durch den Arbeitsalltag. Beten wohin? Zum Gott der Geschichte. Und noch ein letztes, beten was? Ja, was eigentlich beten? Wir haben es in der Epistellesung gehört, Paulus nennt uns so 4 Bereiche. Bitte, Fürbitte, Lob, Anbetung, das kann man zusammennehmen und Dank. Und genau diese 4 Bereiche, die finden sich genauso bei Daniel wieder. Wenn auch etwas anders formuliert, hier steht, er fiel 3-mal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott. Betete, das kann man aufteilen in Bitte, das sind die persönlichen Bitten für unsere eigenen Anliegen. Wir dürfen vor Gott alles aussprechen, was uns bewegt, wie Bettler mit leeren Händen. Dann aber auch Fürbitte für die Menschen in unserer Umgebung, die uns wichtig sind, die uns am Herzen liegen. Dann Lob. Lob, Anbetung, das ist, dass wir Gott preisen und loben für das, was er ist. Für das, wie er ist. Seine Größe, seine Allmacht, seine Barmherzigkeit. Und Dank ist nochmal davon zu unterscheiden. Dank ist für das, was Gott tut, wollen wir ihm danken. Für die persönlichen Erfahrungen, wo Gott in unser Leben getreten ist. Und wenn wir dieses Gebet so praktizieren, dann gibt es uns Kraft, auch für die Arbeit. Dann setzen wir uns ein in unserer Welt. Für die Not des anderen. Da, wo es auch soziale Dinge zu tun gibt. Wir setzen uns auch ein für die Gerechtigkeit in dieser Welt. Wir setzen uns ein für Menschen, die verfolgt werden und als Flüchtlinge auch in unser Land kommen und Hilfe brauchen. Ja, aus dem Gebet heraus kommt das Tun. Dietrich Bonhoeffer sagt es so: Christsein in Zukunft wird in zweierlei bestehen, im Beten und im Tun des Gerechten. Ora et labora. Dieser Satz geht eigentlich noch weiter. Man kennt ihn kaum. Ora et labora, Deus ad est sine mora. Ein schöner lateinischer Vers, den man sogar mal lernen könnte. Ora et labora, Deus ad est sine mora. Das heißt auf Deutsch: bete und arbeite, denn Gott ist da, ohne Verzug. Gott hilft ohne Verzug. Er gibt uns Kraft, begleitet uns durch den Tag. Das Gebet ersetzt keine notwendige Tat. Aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Amen. Das Lied, was wir jetzt singen, das fasst eigentlich wunderbar all das Gesagte zusammen. Das Lied, das wir jetzt singen, zeigt uns, wie das ist, wenn wir die Hände falten, was das in uns freisetzt und was das für die Beziehung zu Gott austrägt, der wie ein liebender Vater zu uns ist.